Hallo und willkommen zu unserer heutigen detaillierten Quellenanalyse. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Stell dir das hier einfach als deinen ganz persönlichen strategischen Deep Dive vor. Also wenn du dich gerade auf ein wichtiges Meeting vorbereitest oder fundierte Entscheidungen im Bereich der digitalen Transformation treffen musst, dann bist du hier exakt richtig.
Absolut, ja.
Wir haben heute nämlich ein sehr fokussiertes Thema vor uns. Das basiert auf einem branchenbekannten Artikel von Volker Buntrock aus diesem Jahr, also 2026. Der Titel lautet Power Apps, Kosten- und Lernkurve, der ehrliche Check 2026.
Ein wirklich spannendes Stück.
Genau. Und unsere Mission für diese Analyse heute, wir schneiden einfach mal durch dieses ganze laute Marketingversprechen von Low-Code und schauen uns die harte geschäftliche Realität an.
Das ist auch dringend nötig.
Ja, voll. Der Autor legt nämlich sehr präzise dar, wo sich da eigentlich versteckte Kosten ansammeln und was technische Schulden in diesem speziellen Kontext wirklich bedeuten. Und natürlich auch, wie steil diese Lernkurve für Fachanwender in der Praxis dann tatsächlich ist. Das wichtigste Ziel heute ist aber, wir arbeiten heraus, wie der Mittelstand diese Werkzeuge als massiven Wettbewerbsvorteil nutzen kann. Und zwar ohne, und das ist der Knackpunkt, ohne unweigerlich im IT-Chaos zu versinken.
Genau.
Und um diese Mechanismen mal so richtig sauber zu verlegen, habe ich natürlich wieder unseren Experten an meiner Seite. Lass uns direkt einsteigen.
Sehr gerne. Was hier besonders faszinierend ist, das ist für mich diese Diskrepanz. Also die Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Einfachheit von Low-Code und der architektonischen Disziplin, die es dann in der Praxis tatsächlich erfordert.
Dieses Klick-Klick-Fertig-Versprechen.
Klicks eine fertige Unternehmenslösung hat. Aber der Autor macht hier wirklich unmissverständlich klar, dass Power-Apps ohne strikte Governance, also sprich ohne klare IT-Regeln und eine wirklich durchdachte Architektur, fast ausnahmslos in einer unkontrollierten Schatten-IT endet.
Ja, und das geht dann schnell ins Geld.
Richtig. Fachabteilungen bauen dann isolierte Anwendungen, die Lizenzkosten eskalieren völlig unbemerkt im Hintergrund und am Ende sitzt das Unternehmen dann auf einem Berg technischer Schulden. Und das gefährdet den eigentlichen Betrieb dann eher, als dass es ihn beschleunigt.
Ja.
Wenn wir also das Warum hinter diesen Dynamiken verstehen, dann können wir die Plattform wirklich als strategischen Hebel nutzen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Artikel beginnt ja bei seiner Analyse direkt mit einem massiven betriebswirtschaftlichen Hebel für den Mittelstand. Und zwar die Nutzung von bestehenden Sunk-Costs im Microsoft-Ökosystem.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Der Autor streicht da ja heraus, dass die meisten Unternehmen ihre Microsoft 365-Lizenzen ohnehin schon bezahlen. Das heißt, die Basisrechte für Power-Apps, die liegen quasi schon ungenutzt in der sprichwörtlichen Schublade.
Genau, die sind schon da.
Wenn jetzt also ein Team so eine interne Business-App bauen will, die auf Standarddatenquellen basiert, also zum Beispiel einfache SharePoint-Listen oder OneDrive, dann kostet das keinen einzigen zusätzlichen Cent an Microsoft. Und das ist ja ein enormer Wettbewerbsvorteil. Man kann da die ersten 10, 20 oder sogar 50 interne Apps quasi zum Nulltarif realisieren, wenn man ohnehin schon in dieser Infrastruktur lebt.
Das ist in der Tat der Hidden Champion der Digitalisierung im Mittelstand, so nennt es der Text ja auch. Die Unternehmen nutzen hier einfach Ressourcen, die als Fixkosten ohnehin längst budgetiert sind, um alltägliche manuelle Abläufe zu automatisieren. Wer das intelligent orchestriert, der schöpft einfach massiven Wert aus Budgets, die sowieso jeden Monat abfließen. Aber, und das ist wichtig, der Text zieht ja auch eine sehr harte und ehrliche Grenze. Diese kostenfreie Standardumgebung, die ist eben nicht unendlich skalierbar.
Nee, absolut nicht.
Der Autor führt hier den Begriff der Premium-Schwelle ein. Und das ist genau der Punkt, an dem viele IT-Entscheider zum ersten Mal so richtig nervös werden.
Ja, genau. Und diese Premium-Schwelle, die ist in der Praxis einfach wahnsinnig relevant. Der Artikel bringt da ein sehr anschauliches Szenario. Stell dir vor, du hast den klassischen Außendienst. Mitarbeiter tippen da nach dem Kundenbesuch ihre Daten in irgendwelche lokalen Excel-Tabellen, schicken die dann per Mail an den Innendienst und dort werden die Informationen dann manuell in das ERP-System übertragen.
Der Klassiker.
Ja, und das kostet unendlich viel Zeit und ist natürlich extrem fehleranfällig. Wenn man das jetzt durch eine Power-App auf dem Smartphone des Außendienstlers ersetzt, dann fließen diese Daten in Echtzeit und komplett ohne Übertragungsfehler direkt ins System.
Richtig.
Aber Und das ist eben der Kernpunkt des Autors hier. Diese nahtlose Integration in kritische Systeme, die ist dann eben nicht mehr durch diese Standardlizenzen abgedeckt.
Ganz genau. Sobald du an professionelle, relationale Datenbanken andocken willst, verlässt du diese Inklusivwelt. Der Text nennt hier explizit SQL Server, SAP, Salesforce oder eben auch Microsofts eigene Dataverse-Datenbank.
Dataverse ist da ja ein riesiges Thema.
Ja, weil Dataverse ist eben nicht einfach nur eine Tabelle im Hintergrund. Das ist das hochperformante, relationale Datenrückgrat der kompletten Power-Plattform. Das steuert API-Anfragen, Sicherheit und Logik zentral. Und um diese Premium-Konnektoren und Dataverse überhaupt nutzen zu dürfen, verlangt Microsoft dann eben Premium-Lizenzen.
Die dann monatlich pro Nutzer abgerechnet werden.
Exakt. Und wenn dann ein Entscheider plötzlich sieht, dass eine App für, sagen wir mal, 500 Außendienstler auf einmal fünfstellige monatliche Lizenzkosten verursacht, dann entsteht da oft sofort eine Abwehrhaltung. Man fürchtet einfach diesen Kontrollverlust im Lizenzdschungel.
Also, was bedeutet das alles? Der Autor hält ja genau an dieser Stelle dagegen und dreht die Perspektive komplett um.
Mhm.
Die Frage lautet laut dem Artikel eben, nicht primär, was die Premium-Lizenz an sich kostet, sondern die Frage ist, was kostet das Festhalten am Status quo?
Genau, das ist der entscheidende Punkt.
Ja, weil was kostet diese ganze manuelle Doppeleingabe im Innendienst? Oder was kosten diese 3 Tage Verzögerung im Bestellprozess? Wenn man mal die Investition in Premium-Lizenzen gegen die Entwicklungszeit und die Kosten traditioneller Softwareentwicklung aufrechnet, wo man ja monatelang irgendwelche Schnittstellen programmieren müsste, dann relativiert sich das Bild komplett.
Ja, voll. Der ROI, also der Return on Investment, ist laut der Quelle bei klug ausgewählten Prozessen extrem kurz. Das amortisiert sich oft schon im allerersten Quartal.
Wenn wir das mal in den größeren Kontext einordnen, dann geht es hier eigentlich um die strategische Allokation von Ressourcen. Man nutzt die Sunk-Costs für die trivialen Abteilungs-Apps, aber man investiert ganz gezielt in Premium-Lizenzen, dort wo Kernprozesse drastisch beschleunigt werden.
Mhm. Der Fehler, den der Autor da anprangert, ist wirklich diese pauschale Ablehnung von Premium-Lizenzen, einfach so aus Prinzip. Weil wer Premium meidet, obwohl der Business Case eigentlich positiv ist, der zwingt seine Entwickler dazu, unsaubere Workarounds mit Standardkonnektoren zu basteln.
Oh ja. Und das führt uns direkt zum nächsten großen Themenkomplex des Textes. Hier wird es wirklich interessant. Es geht um die Lernkurve und die technischen Schulden.
Ja, ein Lieblingsthema.
Wenn wir über die Lernkurve sprechen, da wird im Marketing ja oft das Bild des sogenannten Citizen Developers gezeichnet.
Der Fachanwender als Entwickler.
Genau. Es wird suggeriert, dass plötzlich jeder im Unternehmen Software bauen kann. Und der Artikel bestätigt das sogar zum Teil und nennt das das Excel-Phänomen. Die Einstiegshürde ist tatsächlich extrem niedrig.
Ja, das ist sie.
Die Sprache dahinter, PowerFX, die ist so konzipiert, dass jemand, der komplexe Excel-Formeln wie SV-Verweise oder Wenn-Dann-Logiken beherrscht, der kann innerhalb von wenigen Tagen einen funktionierenden Prototypen zusammenbauen. Das bringt eine unglaubliche Geschwindigkeit in die Fachabteilungen, einfach weil sie nicht mehr wochenlang auf die IT warten müssen.
Das stimmt. Und dieser initiale Erfolg ist psychologisch auch sehr wertvoll für die Akzeptanz der Plattform. Die Mitarbeiter erleben da sofortige Selbstwirksamkeit. Aber, und hier bremst der Text die Euphorie dann sanft ein, er warnt sehr eindringlich vor der sogenannten Profi-Hürde.
Mhm.
Dieser nahtlose Übergang vom einfachen kleinen Prototypen zur echten unternehmenskritischen Anwendung, der ist eine Illusion. Wenn aus dem kleinen Helfertool für 3 Kollegen plötzlich die zentrale Steuerungs-App für die ganze Abteilung wird, dann stößt der Autodidakt ganz hart an Systemgrenzen.
Ja.
Der Autor identifiziert da 3 ganz konkrete Säulen des Scheiterns, an denen diese Citizen-Developer regelmäßig scheitern, wenn die IT nicht unterstützend eingreift.
Diese 3 Säulen, das ist wirklich der absolute Kern des Artikels, gerade wenn es um die Risikobewertung geht. Lass uns die mal im Detail durchgehen. Die erste Säule, an der viele scheitern, ist die Sicherheit. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass jemand einfach sein Passwort vergisst.
Ganz genau. Ein wirklich klassischer Fehler von Fachanwendern ist es, Sicherheit rein auf der Benutzeroberfläche abzuhandeln, also auf der UI-Ebene. Da baut ein Mitarbeiter eine App und blendet dann einfach den Button Löschen aus oder versteckt sensible Gehaltsdaten, wenn ein normaler Angestellter die App öffnet.
Was für den Laien ja total sicher aussieht.
Ja, optisch ist der Button weg. Aber im Hintergrund, auf der Datenbankebene, da hat die App weiterhin vollen Zugriff auf alle Datensätze. Jeder, der weiß, wie man die APIs direkt anspricht oder die App einfach im Browser-Entwickler-Modus manipuliert, der kann an diese Daten gelangen.
Wahnsinn.
Echte Sicherheit muss zwingend auf der Datenbankebene implementiert werden. Also zum Beispiel über Role-Based Access Control in Dataverse. Wenn man das ignoriert, kreiert man massive Compliance-Risiken.
Das ist ein exzellenter Punkt. Einfach ein Element unsichtbar zu machen, ist eben kein echtes Schloss an der Tür.
Richtig. Die zweite Säule, die der Text anführt, das ist die Skalierbarkeit. Und hier fällt im Artikel oft das Stichwort Delegation. Für jeden, der jetzt noch nie so ein gelbes Warndreieck in Power Apps gesehen hat, was genau bemängelt der Autor hier, wenn er sagt, unsaubere Apps brechen unter Last zusammen? Ein wichtiges technisches Konzept in diesen Low-Code-Umgebungen. Stell dir vor, du hast eine App, die ist mit einer Datenbank verbunden, in der, sagen wir, 50.000 Kunden stehen. Wenn der Citizen-Developer da nun eine Suchfunktion einbaut und die Formel unsauber schreibt, dann schlägt die sogenannte Delegation fehl. Das bedeutet, anstatt dass die App den Server bittet, hey, suche mir bitte den Kunden Müller und schicke mir nur diesen einen Datensatz zurück, was ja in Millisekunden passieren würde, lädt die App im Hintergrund stattdessen alle 50.000 Datensätze komplett über das Netzwerk auf das Smartphone des Nutzers herunter, um dann erst lokal nach Müller zu suchen.
Was bei 3 Testdatensätzen im Büro natürlich wunderbar funktioniert, aber im echten Betrieb das komplette System lahmlegt.
Genau das ist die Falle. Und Power Apps hat da Schutzmechanismen eingebaut und kappt solche nicht delegierbaren Abfragen standardmäßig bei 500 Datensätzen ab. Das heißt, der Anwender sucht nach Müller, findet ihn nicht und denkt dann einfach, der Kunde existiert nicht.
Dabei wurde er nur abgeschnitten, weil die App die Datenmenge nicht handhaben konnte.
Exakt. Die App stürzt vielleicht nicht mal ab, sie liefert einfach falsche Ergebnisse. Und das oft völlig unbemerkt. Und um solche Skalierbarkeitsprobleme zu lösen, braucht man einfach ein tiefes Verständnis für Datenstrukturen. Das kann man einem reinen Fachanwender gar nicht abverlangen.
Nein, absolut nicht. Und dann kommt die dritte Säule des Scheiterns. Die nennt der Artikel fast schon liebevoll das Legacy-Monster. Und das ist die Wartbarkeit. Das ist ja so das klassische Szenario, das wir in der IT immer wieder sehen.
Oh ja.
Nehmen wir mal an, der Vertriebsleiter Thomas baut in monatelanger, leidenschaftlicher Feierabendarbeit so eine App, die den kompletten Provisionsprozess des Unternehmens steuert. Die App ist genial, alle nutzen sie. Und dann geht Thomas in den Vorruhestand nach Mallorca. Ein halbes Jahr später ändert Microsoft irgendeine Schnittstelle oder das ERP-System bekommt ein Update und bumm, die App funktioniert nicht mehr.
Das ist der absolute Albtraum für jede IT-Abteilung. Denn Thomas hat als Autodidakt natürlich keine professionelle Dokumentation geschrieben. Die Formeln in seiner App, die sind wahrscheinlich ein wildes Geflecht aus Workarounds und völlig verschachtelten Befehlen.
Ja.
Und im schlimmsten Fall hat die IT-Abteilung nicht einmal Administratorzugriff auf die Umgebung, in der die App liegt, weil Thomas die einfach in seiner persönlichen Standardumgebung gebaut hat. Das Unternehmen ist dann plötzlich hochgradig abhängig von einer Blackbox, die absolut niemand versteht und die sich kaum noch reparieren lässt. Der geschäftskritische Prozess steht dann komplett still.
Aber Moment mal. Wenn der Autor nun fordert, dass die IT hier eingreifen muss, strikte Architekturen vorgibt und Freigabeprozesse etabliert, bremst diese ganze Governance nicht exakt diese Geschwindigkeit und diese Demokratisierung wieder aus, die uns Low-Code doch überhaupt erst versprochen hat?
Das ist ein schmaler Grat und den behandelt der Text wirklich sehr differenziert. Der Autor plädiert hier nicht für eine Rückkehr zur monolithischen, langsamen IT von früher, wo man jedes Feld in einer App monatelang beantragen muss. Er spricht von Leitplanken.
Leitplanken.
Das Konzept der Governance in Low-Code bedeutet einfach, dass die IT das sichere Fundament gießt, auf dem die Fachabteilungen dann kreativ werden dürfen. Es ist ausdrücklich gewollt, dass die Abteilungen das User-Interface und die Prozesslogik selbst designen, weil sie kennen ihre Abläufe ja am besten. Aber die Infrastruktur darunter, die muss von Profis verwaltet werden.
Um das mal greifbar zu machen, einen engagierten Citizen-Developer komplett ohne IT-Leitplanken agieren zu lassen, das ist im Grunde so, als würdest du deinen absolut besten Verkäufer bitten, die Elektrik im neuen Bürogebäude zu verkabeln.
Schönes Bild.
Er weiß vielleicht genau, wo die Steckdosen und Lichtschalter im Vertriebsbüro sein müssen, damit sein Team perfekt arbeiten kann. Aber wenn er dann anfängt, die Kabel zu ziehen, brennt dir am Ende wahrscheinlich das ganze Gebäude ab. Die IT muss einfach den Sicherungskasten und die Hauptleitungen verlegen, damit der Verkäufer gefahrlos seine Lampen anschließen kann.
Perfekt zusammengefasst.
Wie sieht diese Arbeitsteilung laut dem Artikel denn in der Praxis dann aus?
Der Text nennt da ganz konkrete Strukturen. Allen voran das sogenannte Center of Excellence. Das ist jetzt kein abstraktes Konzept, sondern ein greifbares Gremium aus IT und Business, das gemeinsam Spielregeln festlegt. Das beginnt schon bei DLP-Richtlinien, also Data Loss Prevention.
Mhm.
Die IT konfiguriert das System so, dass eine App beispielsweise niemals gleichzeitig Daten aus dem internen, hochsensiblen SAP-System lesen und diese dann unverschlüsselt an einen externen Twitter-Account senden kann. Die Plattform blockiert das dann einfach technisch. Und der zweite essentielle Punkt sind professionelle ALM-Pipelines, also Application Lifecycle Management.
Das betrifft genau unser Beispiel mit Vertriebsleiter Thomas, der nach Mallorca gegangen ist, oder?
Exakt. In einer ungemanagten Umgebung, da baut Thomas seine App direkt live im produktiven System. Wenn er da einen Fehler macht, steht der Prozess. Mit sauberem ALM gibt es stattdessen strikt getrennte Umgebungen. Eine Entwicklungsumgebung, in der gefahrlos getestet und gebastelt werden darf. Eine Testumgebung zur Validierung. Und erst am Schluss eine Produktionsumgebung, in der die echten Geschäftsdaten liegen. Citizen Developer dürfen dann nur in der Entwicklungsumgebung arbeiten.
Ah, verstehe.
Und die Übertragung in die Produktion, die übernimmt dann ein automatisierter, von der IT überwachter Prozess. So stellt man einfach sicher, dass keine ungetesteten Änderungen das Unternehmen lahmlegen und dass der Code immer versioniert und nachvollziehbar bleibt.
Das führt uns zu einer weiteren extrem interessanten Ebene, die der Text aufmacht und die betrifft direkt die Finanzentscheider in den Unternehmen. Die Art und Weise, wie Software heute budgetiert und betrachtet wird, die hat sich ja fundamental gewandelt.
Ja, total.
Der Autor führt als vierte Säule des Erfolgs das Subscription-Modell ein. Warum ist so ein Abonnement-Konzept laut dem Text nicht einfach nur ein Lizenzmodell, sondern eine echte operative Notwendigkeit?
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang einordnen, dann stellt der Autor die These auf, dass Software im Jahr 2026 einfach kein fixes Produkt mehr ist. Es ist kein Haus, das man einmal fertig baut, Schlüssel übergibt und dann 10 Jahre stehen lässt. Software ist heute ein lebender Organismus.
Ja.
Klassische IT-Projekte arbeiten ja oft mit starren Einmalbudgets, sogenannten CAPEX, also Capital Expenditures. Da schätzt man im Vorfeld, okay, die App-Entwicklung kostet 50.000 Euro. Aber in der Realität ändern sich die Anforderungen der Fachabteilungen während der Entwicklung permanent, das berüchtigte Scope Creep.
Das Budget wird dann gesprengt, das Projekt verzögert sich endlos.
Genau, und der Artikel argumentiert, dass Low-Code-Projekte in diesem klassischen starren Korsett fast zwangsläufig scheitern müssen.
Eben weil sich die Business-Realität viel schneller dreht, als so ein langes Einmalprojekt abgewickelt werden kann. Die Lösung ist laut dem Text also der Wechsel von CAPEX zu OPEX, also zu planbaren Betriebsausgaben.
Richtig.
Anstatt da einmalig eine riesige Summe für ein starres Projekt freizugeben, bucht das Unternehmen ein kontinuierliches Subscription-Modell. Das kann bei einem externen Partner sein oder als intern umgelegtes Budget. Das gibt dem CFO auf jeden Fall verlässliche monatliche Zahlen. Aber der Text hebt noch zwei operative Aspekte dieses Abos hervor, die eigentlich über die reine Finanzierungsfrage hinausgehen. Das sind kontinuierliches Mentoring und der Schutz vor Breaking Changes.
Diese beiden Punkte, die sind wirklich der Schlüssel zur langfristigen Wertschöpfung. Kontinuierliches Mentoring löst dieses Problem des harten Projektendes. Normalerweise ist es ja so, eine App wird gelauncht, das externe Projektteam zieht ab und die Mitarbeiter stehen plötzlich völlig allein da.
Mhm.
Im Subscription-Modell wandelt sich die Rolle der Experten. Die fungieren dann als dauerhafte Mentoren für die Citizen-Developer. Wenn jetzt also ein Fachanwender bei einer komplexen Datenabfrage an seine Grenzen stößt, dann übernimmt der Mentor quasi on the job, erklärt ihm das Konzept der Delegation und hilft dem Mitarbeiter, das Problem selbst zu lösen. Das hält das Frustrationslevel extrem niedrig und baut intern echte Kompetenzen auf.
Und der Schutz vor Breaking Changes, das ist dann quasi die technologische Lebensversicherung für das Ganze. Wir wissen ja, die Microsoft Cloud entwickelt sich wöchentlich weiter, Schnittstellen ändern sich, Sicherheitsanforderungen werden aktualisiert. Ein Subscription-Modell garantiert laut dem Artikel einfach, dass jemand kontinuierlich im Hintergrund prüft, ob die App nach dem nächsten großen Microsoft-Update überhaupt noch funktioniert.
Genau.
Falls also ein Connector veraltet ist, das ist dann ein Breaking Change, dann wird das im Rahmen dieses Abonnements proaktiv behoben, noch bevor die App draußen im Vertrieb ausfällt. Man erkauft sich damit also die Garantie, dass die Investition nicht nach 2 Jahren wieder zu so einem unbrauchbaren Legacy-Monster verfällt.
Ganz genau. Es geht da um die nachhaltige Sicherung des Systems in einer sich permanent wandelnden Cloud-Architektur. Und wenn wir mal all diese Facetten unserer heutigen Quellenanalyse synthetisieren, dann zeichnet der Autor da ein sehr, sehr klares Bild. Power Apps und diese ganze Power-Plattform, das sind keine magischen Zauberstäbe für kostenlose IT-Wunder. Es sind hochpotente Enterprise-Werkzeuge.
Ja.
Der wirtschaftliche Erfolg hängt an drei zentralen Bedingungen, die das Unternehmen aktiv managen muss.
Lass uns diese drei Kernbedingungen zum Schluss noch einmal fokussiert zusammenfassen.
Sehr gerne. Erstens, strategische Lizenztransparenz. Man nutzt den Sunk-Cost-Vorteil für die Masse an kleinen Standard-Apps, aber man investiert das Budget für Premium-Lizenzen dann auch mutig und gezielt dort, wo geschäftskritische Prozesse beschleunigt werden und der ROI offensichtlich ist.
Mhm.
Zweitens, eine aktiv gesteuerte Lernkurve durch Governance. Citizen Developer brauchen Freiraum im Design, aber eben zwingend diese architektonischen Leitplanken, Center of Excellence und ALM-Pipelines, um Skalierbarkeits- und Sicherheitsprobleme zu verhindern.
Und drittens,
der Wechsel zu einer kontinuierlichen Begleitung. Durch Subscription-Modelle, dauerhaftes Mentoring und proaktive Wartung wird Software als lebender Prozess verstanden und das Risiko technischer Schulden minimiert. Wer diese Mechanismen etabliert, der macht aus technischer Komplexität einen messbaren, absolut uneinholbaren Wettbewerbsvorsprung.
Und das macht diese strategische Weitsicht, die wir heute besprochen haben, auch so extrem entscheidend für dich als Zuhörer. Egal, ob du jetzt IT-Budgets freigibst, ob du als Abteilungsleiter Prozesse digitalisieren musst oder ob du als Architekt einfach verhindern willst, dass dein Unternehmen in teure Sackgassen navigiert. Zu erkennen, dass diese enorme Entwicklungsgeschwindigkeit zwingend ein massives architektonisches Fundament benötigt, das ist der absolute Schlüssel, um mit Low-Code nicht nur herumzuexperimentieren, sondern wirklich das Business zu transformieren.
Das wirft eine wichtige Frage auf, wenn wir diese Entwicklung mal konsequent weiterdenken. Eine sehr fundamentale Frage sogar.
Schieß los.
Wenn Low-Code, und das Ganze wird ja zunehmend auch noch flankiert von generativer KI, es künftig tatsächlich fast jedem Mitarbeiter ermöglicht, die Prozesslogik und das Interface seiner Tools selbst zu bauen. Und wenn gleichzeitig das Überleben der IT davon abhängt, diese Flut an Apps architektonisch abzusichern, wird die Rolle des klassischen Softwareentwicklers, der händisch Zeile für Zeile Code schreibt, dann in Zukunft vielleicht komplett obsolet?
Das ist heftig.
Werden IT-Experten in absehbarer Zukunft vielleicht ausschließlich als strenge Architekten, Mentoren und Grenzenschützer für einen riesigen Schwarm von Citizen-Developern fungieren, anstatt selbst Software zu programmieren?
Das ist wirklich ein spannender Punkt. Wenn sich die Hauptaufgabe der IT weg vom eigentlichen Programmieren hin zum reinen Orchestrieren und Überwachen von Fachanwendern verschiebt, das ändert ja die komplette Identität des Softwareentwicklers. Das ist definitiv ein Gedanke, den du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du das nächste Mal das leere Canvas einer neuen App öffnest. Danke dir, dass du dir heute die Zeit für diese detaillierte Analyse genommen hast. Wir hoffen, du gehst mit klaren strategischen Erkenntnissen in dein nächstes Projekt. Bis zu unserem nächsten Deep Dive.
Vielen Dank für das Interesse und auf Wiedersehen.